Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Wir alle werden älter. Die Babyboomer haben zum Teil das 60. Lebensjahr überschritten. Die Zahl der 100-Jährigen steigt jedes Jahr an. Und mit jedem Lebensjahr steigt auch der Verschleiß in den Gelenken, nimmt die Funktion der Organe ab, arbeitet der gesamte Organismus deutlich langsamer. Dauert es einfach länger, bis eine kleine Schnittwunde verheilt ist, bis man sich von einer Erkältung erholt hat. Und gleichzeitig lässt die Gedächtnisleistung nach und. Ich könnte noch vieles aufzählen, was sich im Laufe des Lebens bei jedem verändert. All das sehen wir alle täglich an uns selbst, an unseren Eltern und Großeltern. Aber welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Was muss man beachten? Wie muss die Medizin darauf reagieren? Zeit, sich dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe zu widmen. Das und vieles mehr werden wir heute im Podcast Schmerz und Alter, die Diagnostik, besprechen. Ich freue mich, für dieses Gespräch unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Koterba, Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Lehr, begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Geriatrie, Palliativmedizin, neurologische Intensivmedizin und Schlafmedizin. Liebe Frau Prof. Koterba, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Schönen guten Tag an Sie und die Zuhörer.
Es existieren viele Sprüche wie: Alt werden ist nichts für Feiglinge, Schmerzen im Alter gehören dazu. Diese Wahrheiten führen dazu, dass ältere Menschen ihren Schmerz kaum oder nur auf Nachfrage oder gar nicht verbalisieren. Wie aber kann man diesen jetzt detektieren? Liebe Frau Koterba, in diesem Podcast wollen wir uns vor allen Dingen mit älteren Menschen ohne kognitive Einschränkung beschäftigen. Das heißt, Menschen, die noch keinen Gedächtnisverlust haben. Erstmal die Frage, wann zählt man denn zu den älteren Menschen und wann ist es etwas für die Geriatrie, für die Altersmedizin?
Ja, wir müssen eigentlich immer entscheiden, nehmen wir einen Patienten bei uns in der Geriatrie auf oder ist es ein Patient, der in der Ambulanz ist oder bei den Fachkollegen besser aufgehoben ist. Letztendlich ist es das biologische Alter. Wir wissen alle, dass es Menschen gibt, die mit 60 schon viele Verschleißerscheinungen haben, aber es gibt auch 100-Jährige, die relativ fit sind. Und wenn wir mal so in die Historie schauen, dann geht eigentlich Altern schon mit 50 los. Da würde ja keiner von uns sagen, wir sind jetzt alt, sondern wir altern. Und nach der heutigen Definition, wenn wir also so schauen, wen dürfen wir aufnehmen, rechnen wir etwa ab 80 Jahren. Aber es geht dann immer um die Multimorbidität, also ein Mensch, der mehr als 3 Erkrankungen hat, und das haben wir dann auch schon fast alle, und diese auch alle behandelt haben muss, kann durchaus auch mit 70 oder 75 zu uns in die Geriatrie kommen. Und wie gesagt, die historischen Daten gehen dann so ab 60 aufwärts, da würden wir uns ja alle wehren und sagen, da gehören wir nur schon mal lange nicht dazu. Also ich würde mal die heutige Definition sagen, etwa ab 80, aber es zählt das biologische Alter.
Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Und wie ist es denn jetzt wirklich mit den Schmerzen? Treten die häufiger auf mit steigendem Alter?
Also der Verschleiß nimmt natürlich zu und tatsächlich dann schon ab dem 50. Lebensjahr. Heute in der Technik, wenn wir Menschen röntgen, wenn wir sie ins Kernspin stecken, dann finden wir viele Veränderungen und wundern uns, wenn wir mal die Wirbelsäule anschauen, wie viele Veränderungen wir da schon bei 40-Jährigen sehen, ohne dass Schmerz angegeben wird. Aber der kann natürlich im jüngeren Alter besser kompensiert werden. Je älter ein Mensch wird, umso weniger sind Kompensationsmechanismen anderer Gelenke, anderer Bewegungen möglich. Und letztendlich, wenn man mal so Aussprüche, Sie hatten gerade schon einige zitiert, es gibt einen Ausspruch von Tegmeier, den ja viele noch so kennen, wo dann steht, also ein älterer Mensch, der morgens wach wird und keine Schmerzen hat, ist wahrscheinlich tot. Also nach dem Motto, Schmerz gehört dazu. Und das nehmen auch viele ältere Menschen hin und sagen, naja, ich bin halt so alt, dann werde ich schon Schmerz haben. Und wenn ich genau nachfrage, dann wissen wir, chronische Schmerzen bei älteren Patienten bis zu 75%. Also schon ein hoher Prozentsatz, der da vorliegt. Und wenn wir in die Pflegeheime schauen, wo wir natürlich gerade die multimorbiden Patienten haben, dann können wir fast bei 80% damit rechnen, dass da auch Schmerzen vorhanden sind, die aber nicht unbedingt geäußert werden.
Also hängt es ein bisschen damit zusammen, welche zusätzlichen Erkrankungen noch vorliegen, weil Sie sagen, multimorbide Patienten?
Im Prinzip dann, wenn man Schmerzen hat und sie A, entweder nicht äußern kann oder sich nicht bewegen kann. Also ich habe einen Kreuzschmerz, dann würden wir alle aufstehen, uns rekeln, versuchen irgendwas zu tun. Aber wenn es natürlich dann so ist, dass ich es nicht kann, weil eine Lähmung dabei ist, weil ich einen Schlaganfall hatte oder so, dann wird es schwieriger und dann nehmen diese Schmerzen auch zu, weil ich nichts dagegen tun kann.
Welche Menschen sind denn am stärksten gefährdet, im Alter an Schmerzen zu leiden?
Also gefährdet sind natürlich Patienten, die sowieso schon degenerative Veränderungen haben oder zum Beispiel eine Rheumaerkrankung, dass also die Gelenke schon vorgeschädigt sind. Gelenkschmerz ist, glaube ich, so der häufigste Schmerz, der geschildert wird. Zusätzlich dann Patienten, die aufgrund ihrer internistischen Erkrankungen sich nicht gut bewegen können. Herzinsuffizienz ist so ein Thema. Oder Patienten, die zusätzlich Stoffwechselstörungen haben, die dann eine Polyneuropathie, also einen Nervenschmerz mit verursachen. Und Diabetes als Volkskrankheit tritt natürlich bei vielen auf. Und wir werden also auch da wiederum eher eine Gefährdung haben, weil durch den Diabetes manchmal Schmerzen erst spät gemerkt werden. Es kommen Wunden dazu, also sowas kommt mit hinein. Und wo wir es dann nicht erfahren, aber da werden wir ja nochmal in einem anderen Teil drüber sprechen, sind Patienten, die das vielleicht nicht so äußern können. Also Veränderungen des Gehirns, die auch auftreten mit dem Alter, gehen häufig auch damit einher, dass die Bewegung abnimmt und deshalb dann auch Schmerzen stärker werden.
Bewegung und Übergewicht, welche Rolle spielt das?
Ja, also es ist so, je mehr jemand sich bewegt, umso besser wird alles gut durchblutet und werden auch die Gelenke in Bewegung gehalten. Jedes Gelenk, was ruhig gestellt wird, kennt jeder, der schon mal einen Gips hatte und sagt so, ich kann mich nicht bewegen. Wir nehmen den Gips ab und stellen fest, das Gelenk ist eingesteift, die Muskeln sind weg, dann funktioniert das nicht. Das heißt, Bewegung ist etwas ganz Wichtiges, um die Gelenke durchzubewegen, um die Wirbelsäule durchzubewegen, um die Muskelkraft zu halten. Denn wenn jemand sich 3 Tage ins Bett legt, kann der schon mindestens 5%, der ältere Mensch bis zu 10% seiner Muskelmasse einbüßen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig bei uns in der Klinik, dass wir Patienten, egal mit was sie zu uns kommen, ab dem ersten Tag aus dem Bett holen. Das finden die alle nicht so nett, aber das ist schon mal ganz wichtig, um die Beweglichkeit zu erhalten. Und wenn dann noch Übergewicht dazu kommt, ein Übergewichtiger bewegt sich nicht so gerne, weil es sehr beschwerlich ist. Dann natürlich auch alle anderen Risikofaktoren. Aber auch da treten natürlich Schmerzen auf, weil das Übergewicht sich auf die Gelenke auswirkt. Es muss getragen werden und führt dann zusätzlich zu Schmerzen.
Ja, wie kann man denn jetzt diesen Schmerz messen?
Das ist ganz schwierig. Also Schmerz ist ja eigentlich immer das, was der Patient sagt. Und das muss ich auch erstmal ernst nehmen. Also es gibt keinen Parameter zu sagen, das ist jetzt alles kaputt und das muss ganz stark schmerzen. Ich kann also keine Aufnahme machen und sagen, oh, der Wirbel ist jetzt in sich zusammengebrochen, dann wird dieser Patient eine Schmerzstärke von 10 haben. Wir haben hier Patienten, die kommen rein, es zieht so ein bisschen im Rücken und sie stecken den ins Kernspin und da sind 3 Wirbel zusammengebrochen. Und man denkt, jeder andere würde schreien und die sagen, ach, ich laufe damit rum. Also jeder ist unterschiedlich schmerzempfindlich, aber wir haben eben für den Schmerz ja die Analogskala und fragen von 0 bis 10, wie ist Ihr Schmerz? Ja, sehen wir auch gern. Wir kommen dann ins Zimmer rein. Unsere Pflegenden sind auch angehalten, jeden Tag mindestens einmal die Schmerzen abzufragen. Ja, wenn ich in das Zimmer reinkomme, mache die Tür auf und sage, Frau Müller, heute der Schmerz von 0 bis 10, 11. Und setzt sich hin und strickt fröhlich und sagt, ach ja, ich habe Schmerzen, das stört mich, aber eigentlich ja doch nicht so schlimm. Also wir arbeiten bei älteren Patienten lieber mit den Smileys, die wir auch von den Kindern kennen. Also zu sagen, so, dieses Gesicht zeigt Ihnen ganz starker Schmerz, das ist weniger Schmerz. Und da geht es gar nicht um kognitive Einschränkungen, sondern einfach um das Gefühl, ich habe einfach eine Skala und drücken Sie mal drauf, wo ist es? Und dann kann ich auf der Rückseite ablesen, wie ist der Schmerz. Also einfach nur die Zahl zu nennen, das ist ja das Einzige, was ich habe, um eine Schmerzstärke zu messen, hilft mir meist nicht so viel. Dennoch muss ich es ernst nehmen. Wenn mir dieser Patient sagt, ich habe 10, dann muss ich schauen, woran liegt es. Ja, warum ist das für diesen Patienten jetzt eine 10 und darum muss ich mich kümmern.
Jetzt benutzen wir ja normalerweise Fragebögen, den deutschen Schmerzfragebogen und Ähnliches. Was bringt das bei den älteren Patienten? Sie haben ja gesagt, sie haben vor allen Dingen dann so ab 80 plus oder multimorbide, also mit mehreren Erkrankungen. Welche Fragebögen sind sinnvoll? Was bringt das? Was muss man da beachten?
Also die Schmerzfragebögen, egal welchen wir nehmen, es gibt ja verschiedene, sind schon einmal ein Anhalt, um zu sagen, wo ist der Schmerz? Das möchte ich ja wissen. Das machen ja die meisten Fragebögen. Wie ist der Schmerz? Dass einfach mal geäußert wird, ist er ziehend, reißend, stumpf, drückend? Also solche Dinge finde ich gut, wenn wir das vorher wissen. Schön finde ich, wenn bei diesen Fragebögen auch sozusagen ein Körperschema ist. Das können auch gerade unsere geriatrischen Patienten sehr gut nutzen, indem die mal einkreisen, wo ist mein Schmerz, wo ist der besonders schlimm. Und wenn ich, wir sind ja noch mal beim biologischen Alter, ich habe natürlich auch 80-Jährige, die mit einem iPad umgehen können und das erstmal ausfüllen können. Also das würde ich auch erstmal ausprobieren. Wir machen ja auch Online-Dokumentationen überall. Aber ich sehe dann schon, dass da irgendwann so ein bisschen Frustration ist und sagen, naja, habe ich das nicht schon beantwortet und wie ist das gemeint? Ich sehe also gerade bei unseren älteren Patienten, dass man Fragebögen immer noch mal wieder durchgehen muss und dann noch mal sagen, Sie haben hier das und das angekreuzt, meinen Sie das so? Und dann kommt häufig so eine Gegenfrage, naja, wie ist das denn gemeint? Was heißt denn reißend? Und dann müssen Sie das umschreiben, sodass, also ganz ehrlich, einen richtig schönen Fragebogen für den älteren Menschen habe ich noch nicht gefunden, aber wir gehen natürlich mit diesen Schmerzfragebögen um. Wir nehmen meist Kurzformen. Wir machen also ein Körperschema, wir fragen, wie ist der Schmerz, nehmen also quasi Items aus diesen Fragebögen hinaus und fragen dann natürlich auch zum Beispiel nach Tageszeiten. Wann ist der besonders stark? Ist der morgens, abends, mittags? Ist der unter Bewegung? Solche Dinge stehen da drin. Also gerne ausfüllen lassen, aber immer dran denken, hinterher nochmal mit den Patienten durchgehen und nachfragen, ist das so gemeint, wollen Sie noch etwas ergänzen? Und die Anamnese und das freie Schildern hilft uns meist bei unseren älteren Patienten etwas weiter.
Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass die Fragebögen erstmal nur einen Hinweis geben. Aber das Wichtigste ist natürlich, was der Patient sagt. Sie haben ja gesagt, Schmerz ist immer das, was der Patient sagt und nicht, was im Fragebogen steht, ne? Welche Angaben sind denn noch wichtig für den Arzt oder die Ärztin? Was müssten denn die Patienten noch angeben oder worauf legen sie noch großen Wert?
Also wichtig ist, welche Erkrankungen stehen sonst noch zur Debatte? Also der Schmerz ist ja ein Ausdruck von irgendwas. Das wird ja in den Schmerzfragebögen auch abgefragt. Haben Sie chronische Erkrankungen? Das ist erstmal für uns wichtig. Seit wann haben Sie das? Welche Erkrankungen sind da? Sind das Medikamente, die von sich aus Schmerz machen? Denken wir mal an irgendwelche entsprechende Medikamente, die eine Magenbelastung machen, ne? Dass sie also Magenschmerzen haben und ich gucke auf den Medikamentenzettel und sage, woran liegt es? Gab es Verletzungen? War vorher irgendwas? Haben die Patienten zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt? Ist dadurch eine Seite gelähmt? Auf der Seite treten die Schmerzen auf? Wann waren Operationen? Dinge, die da drin stehen, aber es ist ganz wichtig, eine gute Anamnese der Vorerkrankung und den Medikamentenzettel zu haben. Da haben wir heutzutage das Glück, dass die meisten Praxen und auch wir im Krankenhaus ja verpflichtet sind, das auf die Chipkarte draufzuspielen. Ja, kommen Patienten auch gerne und sind bei 5 verschiedenen Ärzten und bei 3 geben sie die mit rein und bei den 2. nicht. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Patientin, die hatte mir 3 verschiedene ausgedruckte Fragebögen, Schmerzbögen mitgegeben und zusätzlich den Medikamentenzettel, also auch den Schmerzfragebogen hat sie mehrfach ausgefüllt. Und dann kriegte ich aber auch 3 Zettel von Medikamenten und habe gesagt, welcher ist denn jetzt aktuell? Also ich hoffe, dass wir da später mit den Gesundheitskarten noch ein bisschen besser klarkommen. Aber das hilft uns ja schon mal, weil Patienten auch gerne vergessen, welche Medikamente sie nehmen. Also ich frage sie, nehmen Sie ein Herzmittel? Nö. Und dann gucke ich da drauf und sehe, sie kriegen 3 Medikamente. Und immer fragen, was kaufen Sie sich denn selber noch? Ach ja, ich war in der Apotheke vorbei und dann habe ich noch das genommen. Ach, das ist ein Medikament, es ist doch rein pflanzlich. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich gerade mit den rein pflanzlichen viele Beeinträchtigungen habe, Medikamente werden abgebaut, wirken nicht mehr so gut. Also immer auch fragen, was holen sich denn die Patienten selbst?
Und was lassen sie sich von den Nachbarn und Freunden geben, oder?
Genau, das nimmt mein Mann, dem hat es immer gut geholfen und plötzlich funktioniert es nicht. Und ja, das hat mir jemand angeraten, ich nehme das auch. Das sind wichtige Fragen. Und wann nehmen die auch diese Medikamente? Das ist ja auch das, was wir gerade gesagt haben, wann ist der Schmerz? Ja, dann habe ich auch immer so Hinweise, sind die besonders nachts? Kann natürlich bei Gelenkerscheinungen auftreten, dass ich in der Nacht Schmerzen habe, weil die Gelenke nicht bewegt werden. Aber wir haben viele Patienten, die Schmerzen als ziehen, kribbeln, bisschen unspezifisch schildern und stellen fest, das ist eigentlich ein Phänomen der unruhigen Beine, also ein Restless-Legs-Syndrom, was ungefähr 10% unserer älteren Patienten haben. Und ich sehe da viele Patienten, die 3-4 verschiedene Schmerzmedikamente bekommen haben und es wirkt nicht, die sie dann immer höher dosieren und eigentlich ist es eine ganz andere Erkrankung. Also auch da nochmal ganz genau nachfragen, ist der Schmerz zu ändern, wenn sie laufen, ist der nur abends? Solche Dinge sind auch nochmal ganz wichtig zu erfragen.
Ich glaube, jetzt müssen Sie mal ganz kurz noch erklären, was ein Restless-Legs-Syndrom ist für unsere
Zuhörer. Genau, ein Restless-Legs-Syndrom ist sozusagen das Syndrom der unruhigen Beine. Wir sagen mittlerweile Restless-Limb-Syndrom. Es kann also auch die Arme betreffen und das ist etwas ganz Uncharakteristisches. Die Patienten sagen manchmal, naja, es zieht, es schmerzt. Eine Patientin sagt, es ist wie Cola in den Beinen. Es fällt manchmal durch die Physiotherapeuten auf, die sagen, wenn ich die Patienten hinsetze und die sollen in einer Gruppe sitzen, dann stehen die auf und laufen rum, weil ihnen die Beine wehtun. Ich habe Patienten gehabt, die haben die Beine zerkratzt gehabt. Da ist also Juckreiz noch rauf und runter behandelt worden. Und es stellte sich aber raus, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Jeder, der es hat, ich habe es zum Glück nicht, aber alle Patienten, die das schildern, sagen, in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, haben sie den Drang, die Beine zu bewegen, weil es einfach ein unangenehmes Gefühl ist. Und was uns hilft, das zu erkennen, ist, wird es besser, wenn sie rumlaufen. Und wenn sie das haben, haben sie schon mal den ersten Hinweis, dass es sein könnte. Und es tritt am Anfang bewusst eigentlich abends auf. Also sobald die vorm Fernseher sitzen, können sie nicht mehr ruhig sitzen, laufen rum. Oder der Ehepartner sagt, also der wippt ständig mit den Beinen, der macht mich wahnsinnig. Ja? Und solche Dinge helfen dann auch schon mal zu erkennen, okay, das ist vielleicht etwas ganz anderes.
Viele Informationen, die ich gerne jetzt für Sie noch einmal zusammenfasse. Also Altersmedizin, die Geriatrie. Da wird entschieden nach biologischem Alter. Das kann schon mit 50 Jahren sein, aber normalerweise ist das erst so ab dem 80. Lebensjahr, wo Patienten denn wirklich in die Geriatrie aufgenommen werden. Vor allen Dingen, wenn sie multimorbide sind, das heißt mehr als 3 Erkrankungen haben. Gefährdet sind Patienten für Schmerzen vor allen Dingen, wenn Vorerkrankungen bestehen, wie zum Beispiel eine Rheumaerkrankung, aber auch andere Erkrankungen sind da wichtig. Informationen braucht der Arzt unbedingt über die Vorerkrankungen, aber auch über die ganzen Medikamente, die eingenommen werden. Wie kann man nun den Schmerz messen? Normalerweise kennen Sie das ja, dass man auf einer Skala zwischen 1 und 10 den Schmerz angibt. Das ist für unsere älteren Patienten dann oft etwas schwierig. Da nimmt man eine sogenannte Smiley-Skala. Je mehr derjenige lächelt, umso weniger Schmerz auf dieser Skala. Und zum Schluss haben wir noch ganz kurz das Restless Legs gestreift. Das ist eben das, die Erkrankung der unruhigen Beine oder auch unruhige Beine und Arme. Etwas ganz Wichtiges, was oft auch mit Schmerzen verwechselt wird und was wir bei älteren Patienten unbedingt beachten müssen. Damit sind wir für heute am Ende. Dies war der Podcast zum Thema Schmerz und Alter. Liebe Frau Koterba, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich wünsche, dass Anregungen aufgenommen werden können und sicherlich noch einmal wieder Gesprächsbedarf darüber besteht.
Jetzt wissen Sie, wie man Schmerz diagnostiziert, welche Informationen der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin benötigt, um die Schmerzen richtig einordnen zu können. Dies ist aber erst der Beginn und jetzt folgt die Behandlung. Und wie diese durchgeführt wird, was man da beachten muss, welche Medikamente wann und wie sinnvoll eingesetzt werden können, das erfahren Sie im Podcast Schmerz und Alter, die Therapie. Deshalb für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Koterba, und Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.